noch etwas verkältet. Darum habe ich noch einen Schluck Wasser nebendran. Ja, wie können wir an einen guten Gott glauben, wo die Liebe in Person ist, wenn so viel passiert, wo einfach keinen Sinn macht und einfach nur schrecklich ist? Wir haben vom Josef gehört, der offenbar vom Pech verfolgt ist. Er macht alles richtig und landet dafür im Gefängnis. Warum lag Gott das zu? Vor einigen Jahren bin ich mit der Elsbeth zusammen an einer Hochzeit eingeladen gewesen. Ein junges, glückliches Paar, beide aus gläubigen Familien, ein wunderschönes Fest, eine tolle Rede vom Bräutigam, eine Location, wie sie schöner nicht sein könnte, in einem wunderbaren Garten, alles perfekt. Und an dieser Hochzeit war ein befreundetes Paar dabei gewesen. Er war 65 gewesen, der Mann, ist gerade davor gestanden, sein Geschäft an seine Tochter zu übergeben. Und vor der Hochzeit hat er uns mit seiner Frau zusammen noch ein Haus gezeigt, wo sie angeschaut haben, wo sie gedacht haben, ja, das könnten wir kaufen, dann könnten wir eine neue Enkel an mich hüten. Und sie haben von dem geträumt. Der Mann hat seit einiger Zeit das Kribbeln im Arm gespürt und hat sich vor der Hochzeit noch untersuchen lassen. Und es war der Verdacht, dass es ein Hirntumor ist. Und an der Hochzeit hat er auf den Bescheid gewartet. Und ich kann mich noch erinnern, wie er mit seiner Frau zusammen getanzt hat. Sie haben einander angeschaut, ein wunderbares Paar. Mit 65 immer noch sehr lieb zueinander in der angespannten Erwartung von einem ärztlichen Bescheid. Der Bescheid ist dann kurze Zeit später gekommen. Es war ein Hirntumor, es war ein aggressiver. Und es hat eine Zeit vom Leiden angefangen, mit Bestrahlungen, Chemotherapie, Hoffnung auf Heilung, Rückschläge. Sein Gesundheitszustand hat sich schrittweise verschlechtert, aber er hat das sehr gut getragen, mit einem grossen Glauben an einen gütigen Gott. Er hat auch unter anderem an einem christlichen Kongress einen Vortrag gehalten, wo er über sein Leiden oder über seine Krankheit geredet hat und wie er das mit Gott erlebt. Ein Mann, der auch sehr wortgewandt war. Aber es ist eine Zeit gekommen, wo er seine Sprachfähigkeit verloren hat durch den Tumor. Ein Mann, der sein Leben lang eigentlich sehr gut kommunizieren konnte. Es ist eine Zeit gekommen, wo er manchmal einfach nur noch geschrien hat, weil er, ich weiß nicht, hat nicht mehr reden konnte. Vielleicht auch vor Schmerz. Und es ist dann gekommen, wie es zu erwarten war. Er ist gestorben nach sehr langem Kampf. Ich glaube, das ist etwa 2 Jahre gegangen, wenn ich mich nicht irre. Wir waren noch an seinem Sterbebett, haben wenige Tage vor seinem Tod seine Hand gegeben. Ja, und anstatt mit ihrem Mann zusammen Pension zu geniessen, und mit den Enkeln etwas zu unternehmen, ist die Frau jetzt alleine. Und sie leidet. Und sie meistert ihr Leben gut. Effektiv gut. Aber was soll das, lieber Gott? Hey, wenn es doch wenigstens einen getroffen hat, der geraucht und gesauft hat, gesoffen hat und irgendwo seine Frau geschlagen hat, dann würde man sie irgendwo noch verstehen. Aber es war ein guter Mann gewesen. Und ja, der junge Bräutigam, an dieser Hochzeit, der hat mich dort sehr beeindruckt, ein smarter, junger Mann. Der ist nach einiger Zeit in eine schwere Depression geraten und seit Jahren ist er nicht mehr arbeitsfähig. Seit Jahren sitzt er daheim und macht nichts mehr und findet keinen Weg raus. Nicht ein paar Monate, sondern seit Jahren. Und wir wissen nicht, wie es rauskommt. Was soll das, lieber Gott? Habt ihr schon mal so einen deprimierenden Einstieg in eine Predigt gehört? Ich treibe es noch ein bisschen weiter. Kürzlich bin ich mit meinen Enkelkindern auf dem Spielplatz und habe ihnen zugeschaut, wie sie friedlich spielen, umgeben von blühenden Bäumen, in Sicherheit, behütet und geliebt. Und ich habe an die Kinder in der Ukraine gedacht, und die ständige Bedrohung durch Bomben, durch Drohnen, Angst vor Verstümmelung, Tod, Zerstörung. Und jedes Mal, wenn ich mir das vorstelle, bin ich so verrückt auf die finsteren Gesellen namens Putin, Medvedev, Lavrov und wie sie alle heissen. Und ich wünsche mir, sie in der Hölle schmoren zu sehen. Und ich stehe zu dieser christlichen oder zu dieser unchristlichen Aussage. Der David wird mich dann wieder ermahnen nach der Predigt. Warum, Herr, beseitigst du die finsteren Typen nicht, du gütiger Gott? Und wenn ich dann noch an Kirill, den Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche und ehemalige KGB-Agent denke, der im Namen von Gott die Morderei unterstützt und segnet, dann werde ich noch hässiger und wünsche mir, dass Gott die Dämonen endlich dorthin schickt, wo sie hingehören. Und in unseren Breitengrad sind es ja nicht Bomben, aber auch bei uns wie Kind Gewalt da. Und es ist unerträglich, wenn Kind unter Gewalt oder sexuellem Missbrauch leidet. Gütiger Gott, warum lässt du solche Sachen zu? Wenn es dir gut geht, dann geniess es und bist Gott dankbar. Es darf so sein. Und es ist ja nicht so, dass unsere Welt nur aus Krankheit und Schicksalsschlägen und Krieg bestehen würde. Das wäre nicht auszuhalten. Und ich selber habe ja nicht viel zu jammern. Aber auch wenn es dir selber gut geht, kennst du bestimmt Menschen, die von Krankheit oder psychischen Leiden eingeholt werden, die in ihrer Familiensituation oder ihrer Arbeit verzweifeln. Ich könnte Dutzende von unerträglichen Situationen aufzählen, die mir in den vergangenen Jahren zu Ohren gekommen sind. Ist das Leben nicht manchmal eine Zumutung? Und auch mitten unter uns gibt es Situationen, die ich einfach niemandem wünsche. Aber es sind ja nicht nur die grossen Schicksalsschläge, sondern auch Lasten, die wir alle kennen. Die Krankheiten, die zum Glück wieder vergehen, aber dennoch das Leben schwer machen. Oder mir wird übers Ohr gehauen und erleidet einen finanziellen Schaden wegen dem. Oder du bist angeschlagen und dann geht in dem Moment auch noch dein Auto kaputt. All der Mist, der einfach passiert. Warum lässt es Gott zu, auch die kleinen Sachen, die uns das Leben schwer machen? Warum greift er nicht schneller und öfter ein? Warum darf der Ungerechte herrschen und lang leben, während ein guter, gläubiger Mensch mit 65 qualvoll muss sterben? Im Psalm 44, Vers 24 bis 26 heißt es: Erwache, warum schläfst du, Herr? Wache auf, verwirf uns nicht auf ewig. Warum verbirgst du dein Angesicht? Vergisst unser Elend und unsere Bedrückung. Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt, unser Bauch klebt an der Erde. Oder im Psalm 10, Vers 1. Warum, Herr, stehst du fern, verbirgst dich in Zeiten der Bedrängnis? Oder im Psalm 13, Vers 1. Bis wann, Herr, willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Ein Gott, der schläft, der uns verwirft, der unser Elend vergisst, der fernsteht, sich in Zeiten der Bedrängnis versteckt, der uns vergisst, ist das unser Gott? Steht alles so in der Bibel. So hat sich der Hiob gefühlt, so haben sich Psalmisten gefühlt, vermutlich auch der Josef. So fühlst du dich vielleicht manchmal auch. So hat sich Jesus am Kreuz gefühlt. Wie passt das zu einem gütigen Gott? Jetzt gehen wir ganz weit zurück am griechischen Philosoph Epikur, etwa 300 und etwas vor Christus, wird folgende provokative Aussage zugeschrieben, obwohl es wahrscheinlich gar nicht der Epikur war, aber er ist irgendwie mal so wie zitiert worden und seither sagt man, das sei vom Epikur, aber es ist eigentlich nicht so wichtig. Der hat gesagt, und jetzt müssen wir gut aufpassen, Gott will entweder die Übel in dieser Welt abschaffen und kann nicht. Oder er kann nicht und will nicht. Oder er kann und will. Wenn er will und nicht kann, dann ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, dann ist er schlecht, was ihm ebenfalls fremd ist. Und wenn er nicht will und nicht kann, ist er schwach und schlecht. Und somit auch kein Gott. Wenn er will und kann, was allein Gott angemessen ist, woher kommen dann die Übel? Und warum beseitigt er sie dann nicht? Und die implizite Schlussfolgerung aus dieser Aussage ist, wenn es so viel Leid gibt, dann kann es gar keinen Gott geben. Ich glaube, das war seine Aussage, die er machen wollte. Es sprengt den Rahmen dieser Predigt. Eine umfassende Antwort auf eine der schwierigsten Fragen in Bezug auf Gott zu geben. Ich habe aber versucht, die wichtigsten Antworten zusammenzufassen. Das sind die Punkte. Das erste, der freie Wille vom Menschen. Das meiste Leid in unserer Welt kommt ja nicht durch Schicksalsschläge und Naturkatastrophen, sondern durch Menschen. Wer tötet? Wer führt Krieg? Wer betrügt? Wer ist gemein zu dir? Ist es Gott? Es sind Menschen. Und ich glaube, dass wir von der Vorstellung wegkommen müssen, dass Gott so ein Polizist ist, der für Recht und Ordnung sorgt und sofort eingreift, wenn sich irgendwo ein Mensch auf dieser Welt falsch verhält. Der Mensch ist ein mündiges Wesen, der kann verantwortlich handeln. Der Mensch kann sich fürs Gute oder fürs Böse entscheiden. Einfach ausgedrückt, kann der Mensch Gott folgen oder am Teufel folgen. Und das führt dazu, dass der Mensch und auch ganze Völker sich am Bösen hingeben können und Gott lässt sie gewähren, weil er eben keine Marionette will, sondern Menschen Freiheit und Verantwortung gegeben hat. Und in der Konsequenz heisst es aber auch, dass Menschen ihr Leben lang böse handeln können, ohne von Gott bereits jetzt zu Lebzeiten bestraft zu werden. Wenn Gott der Weltpolizist wäre, hätte Adolf Hitler nicht so lange sein Unwesen können treiben. Und der Putin wäre auch längstens beseitigt. Und wenn ein Mann seine Frau schlecht behandeln würde, würde er einfach sofort tot umfallen. Das heisst natürlich nicht, dass er gleichgültig zuschaut. Ich glaube, dass es Gott wirklich das Herz zerreißt, wenn er schaut, was Menschen einander antun. Der zweite Punkt, das Endgericht. Der erste Punkt ist ja nur erträglich, um mit Gottes Güte zu vereinbaren, wenn irgendwann eine Abrechnung kommt. Es kann ja nicht sein, dass ein gütiger und gerechter Gott das zulässt, dass Menschen ihr Leben lang böse handeln und anderen Menschen Leid zufügen und einfach dann ungeschoren wegkommen. Die Abrechnung folgt, aber nicht zwingend während der Lebzeiten. Auch das ist natürlich möglich. Ich glaube an ein Endgericht, an eine ewige Strafe für Menschen, die sich am Bösen hingegeben haben. Auf der anderen Seite wartet eine Belohnung für die, die das Gute getan haben. Das ist Gottes Gerechtigkeit, Offenbarung 20,12, wo es heisst, die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Es gibt also eine Abrechnung, einfach noch nicht jetzt. Der dritte Punkt, so ein Wort, wo ich bis heute nicht richtig weiß, wie man es ausspricht, eschatologische Hoffnung. Das ist eigentlich die Lehre von der Hoffnung auf Vollendung, sowohl vom Einzelnen als auch von der Schöpfung. Es ist der Glaube, dass Gott irgendwann alles gut macht, das Happy End kommt. Und als Christen leben wir im Glauben und in der Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde, wo alles gut ist, wo alle Tränen abgewischt werden, wo es kein Leid, kein Krieg, keine Krankheit, kein Tod mehr gibt. Und auch deine körperlichen und seelischen Leiden sind dann geheilt. Die Zeit vom Leid auf dieser Welt ist dann im Vergleich zu dieser wunderbaren Ewigkeit wie nichts. Wir nehmen in dieser Hoffnung Vogelperspektiven ein und konzentrieren uns auf das, was kommt. Römer 8,18, wo es heisst, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Der vierte Punkt, Seelenprüfung, Läuterung, ist eine weitere Erklärung, die dem Leid einen göttlichen Sinn gibt. Das ist der Läuterungs- oder Reifungsprozess, der das Leiden fördern kann. Es ist das Bild vom Gold, wo bei der Gewinnung gereinigt und geläutert werden muss. Zum Beispiel Jakobus 1, 2 bis 3. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Oder im Römerbrief Kapitel 5, wo es wie so eine Leiter gibt, die fängt an mit Bedrängnis, Problem, Nöte, geht über das geduldigen Ertragen zur Bewährung und führt zur Hoffnung. Also wie so eine stufenweise reife Gläuterung. Leiden lässt uns reifen, wenn wir im Leiden bei Jesus bleiben. Und der letzte Punkt, der unergründliche Plan von Gott. Das ist ein spannender Punkt. Die Position hält fest, dass Gottes Weg und Plan für den Menschen unergründlich sind. Ein typisches Beispiel ist eben der Josef, oder? Der Josef, wo, wenn du sein ganzes Leben anschaust, musst du sagen, so ein gesegneter Mann. Wunderbar. So ein Leben will ich auch haben. Wenn er aber mitten drin ist, dort gerade ins Gefängnis hineinkommt, hat er sich wahrscheinlich nicht so gesegnet gefühlt. Das heisst, wir sehen vieles aus dem Moment heraus. Wir sehen keinen Sinn in einer Situation, weil wir einfach das Ende nicht kennen. Und am Schluss macht vielleicht eben doch alles Sinn. Heute sieht es unmöglich aus und morgen denkst du, zum Glück ist es so gekommen, auch das gibt es. Und all die Erklärungen helfen uns, den gütigen Gott mit dem unvermeidlichen Leid zusammenzubringen. Aber Erklärungen allein helfen uns ja nicht in jedem Fall. Ich möchte darum noch ein bisschen tiefer gehen. Wenn wir Psalmen fertig lesen, von denen ich am Anfang etwas vorgelesen habe, dann sieht es eben dann ein bisschen anders aus. Fang damit, warum, Herr, stehst du fern, verbirgst dich in Zeiten der Bedrängnis. Und am Schluss vom Psalm heisst es, den Wunsch der Sanftmütigen hast du gehört, Herr, du festigst ihr Herz, lässt aufmerken dein Ohr, um Recht zu schaffen der Weise und dem Unterdrückten, dass künftig kein Mensch von der Erde mehr zusammenschrickt. Ein ganz anderer Ton am Schluss vom Psalm als am Anfang. Im Psalm 13 genau gleich, was dann im Vers 6 heisst, ist der letzte Vers. Ich, Herr, habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll juchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, dass er mir Gutes erwiesen hat. Was für ein Gegensatz zum Anfang. Psalmisten bleiben nicht bei ihren Fragen stehen, sondern richten ihre Augen auf den helfenden und gütigen Gott. Und ich sage oft, wenn ich von einer bedrückenden, scheinbar unlösbaren Geschichte höre, sage ich immer wieder, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte ist das nicht. Manchmal muss man Situationen für den Moment einfach akzeptieren, wie sie sind. Auch akzeptieren, dass es jetzt im Moment keine Lösung und keinen Ausweg gibt. Ein unentwirrbarer Wollknäuel. So oft habe ich das schon erlebt, in privaten Situationen, aber auch im Weltgeschehen. Wer kann den Ukraine-Krieg beenden? Wer hat die Lösung? Palästina-Frage. Wie können deine verzwickten Familienkonflikte gelöst werden? Momentan vielleicht nicht. Aber gib nicht auf, es ist noch nicht das Ende. Jetzt gibt es keine Lösung, aber vielleicht löst es Gott in einem Jahr. Vielleicht schenkt Gott dem depressiven jungen Mann, von dem ich am Anfang erzählt habe, irgendwann einen Lichtstrahl. Vielleicht strahlt er in einigen Jahren und bezeugt, dass Gott ihm aus dieser tiefen Nacht rausgeholfen hat. Absolut möglich und wir beten auch dafür. Vor 4 Wochen haben wir Ostern gefeiert und ich hoffe, dass ihr mir jetzt noch folgen könnt, wenn ich jetzt den Schwenker zu Ostern mache. Ich weiss, es ist ein bisschen viel und wir kommen dann schon noch zum Ende. Ostern hat für mich bis jetzt eigentlich nur aus Karfreitag und Sonntag, wo die Auferstehung dann gefeiert wird, bestanden. Aber es gibt zwischendrin noch den Karsamstag. Was ist der Karsamstag? Es ist der Tag, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist und es ist der Tag, bevor Jesus auferstanden ist. Und damit ist er auch irgendwie ein Sinnbild für unsere Welt und vor allem das, was wir erleben. Und in einem Beitrag zum Karsamstag habe ich Folgendes gelesen. Das tue ich euch vorlesen. Und das braucht ein bisschen Konzentration. Darum steht in der christlichen Ostertradition zwischen Karfreitag, Folterung und Tod, und Ostern, Auferweckung und Hoffnung, der Karsamstag. Er trifft, was ich empfinde, wenn ich Zeitung und Bibel lese. Da ist die Wirklichkeit menschlicher Grausamkeit und menschlichen Leids. Der Sohn Gottes, der vor seinem Tod schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen, liegt selbst geschunden, verspottet und ermordet im Grab. Es scheint, als könnte nichts und niemand das ändern. Für die Jüngerinnen und Freunde Jesu war Ostern, also du verstehst, an diesem ersten Karsamstag völlig unvorstellbar. Seit dem ersten Ostersonntag hat sich der Karsamstag aber verwandelt. Er wird in der Schwebe gehalten von dem, was ist und dem, was sein könnte, sein sollte, werden wird. Menschen, die sich im Karsamstag befinden, sind selbst in dieser Schwebe. Ihre Krankheit, ihre Sorgen und ihre Angst vor dem Tod sind wirklich. Aber diese Wirklichkeiten sind nicht mehr das, was sie bestimmt. Im Gefängnis der Nazis hat Bonhoeffer geschrieben, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Nawalny hat vor Gericht erklärt, was ihm das Wort selig sind, die da hungern und dürsten nach der Wahrheit, denn sie werden gesättigt werden, eine Zukunft zeigt, in der er Kraft und Orientierung findet. Wer in dieser Schwebe lebt, bleibt unberechenbar und ist selbst für die Despoten und Diktatoren dieser Welt nicht zu kontrollieren. Der Karsamstag hält die Welt offen für beides, für die gottlose Wirklichkeit, in der wir uns oft erleben, und für die Hoffnung auf das, was jetzt noch unvorstellbar ist. Ich hoffe, ihr könnt das fassen. Das ist die eschatologische Hoffnung. Das heisst Hoffnung, dass Gott alles gut macht, dass es ein Happy End gibt. Kennst du Menschen, die durch grosses Leid gegangen sind und trotzdem eine Heiterkeit ausstrahlen? Warum gibt es Menschen, denen selbst die schlimmsten Sachen, der Glaube und die Fröhlichkeit, einfach nicht wegblasen können? Es sind Menschen, die die Quelle kennen. Es sind Menschen, die wissen, dass Jesus auferstanden ist und dass sie ebenfalls werden auferstehen. Und es ist ja nicht so, dass während dem Leben immer alles gut kommt. Der Bonhoeffer, der die Aussage gemacht hat, der hat am Galgen geendet. Und am Tag von seinem Tod hat er zu einem Freund und Mithäftling gesagt, wo er abgeholt worden ist, dies ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Beide Seiten. Und ich denke, er hat zu dem Zeitpunkt sicher grosse Angst gehabt, was jetzt unmittelbar auf ihn wartet, nämlich ein qualvoller Tod durch den Strang. Und gleichzeitig hofft er, dass er im Gegensatz zu seinen Peinigern in ein paar Stunden auf der anderen Seite ist, in den Armen von seinem geliebten Jesus. Warum aber lässt Gott das zu, dass unser Freund, von dem ich am Anfang erzählt habe, an einem Hirntumor gestorben ist? Wir haben ja die Erklärungen gehört, die theologischen. Warum lässt Gott das zu? Ich weiß es nicht. Das macht keinen Sinn. Es gibt keine Erklärung. Vermutlich gehört es einfach zum Leid von einer Schöpfung, die sehnsüchtig auf ihre Erlösung wartet, sprich die Auferstehung. Unsere Körper sind sterblich und mit zunehmendem Alter, das merke ich auch, steigt die Wahrscheinlichkeit von Defekten und Krankheiten. Was machen wir damit? Werden wir immer ernster, bedrückt durch die News, die wir lesen? Seit Jahren, was da in den News liest, ist nicht lustig. Bedrückt durch News, durch eigene Probleme, durch Lasten. Sind wir auch ein bisschen heiter? Nicht mit Alkohol und indem wir alle News verweigern. Es gibt ja Leute, die konsequent einfach keine News mehr lesen. Das ist auch eine Strategie. Ich lese es. Unsere Partys stürzen, sozusagen heile Welt spielen. Nein, nicht so, sondern indem wir mitten in der Nacht mit Jesus sagen, der Tag steht vor der Tür. Oder wie der Paulus, der im 2. Korinther, Kapitel 4, 8 bis 10 sagt, In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Oder im Kapitel 6,10, als die Trauernden, aber alle Zeit fröhlich. So ein Gegensatz. Bei Gott gibt's das. Traurig, aber alle Zeit fröhlich. Drum das Blümli. Was ist das Geheimnis von einem glücklichen Leben? Es ist die Fähigkeit, bei aller Trauer trotzdem fröhlich zu sein. Immer wieder durch den Asphalt durchbrechen, der dich zugedeckt hat. Dann steht nicht mehr die Frage im Vordergrund, warum hat jetzt Gott das wieder zugelassen, sondern das Gebet, Herr, hilf mir, in deiner Auferstehung zu leben. Eben hat es mit in dem Mist, der uns täglich begegnet. Warum die Grippe zum falschen Zeitpunkt? Warum die Autobahnen? Warum die schwierige Beziehung? Die Krankheit? Der böse Mensch, der mir das Leben schwer macht? Und ich will das alles nicht kleinreden, das bedrückt. Es gibt echt belastende Sachen. Aber die Frage nach dem Warum bleibt oft unbeantwortet. Und wir können dann wie so im Geist von dieser Blume sagen, hehe, da bin ich wieder. Auch wenn ich vor kurzem noch eine Dampfwalze hatte, wo mir über den Kopf gefahren ist, ich komme wieder raus. Das meint Glauben. Gottes Geist mitten im Leid und mitten im Chaos von dieser Welt ist am Wirken. Und er schafft Leben aus dem Tod, er durchbricht die Finsternis und er gewinnt am Schluss. Jesus ist am Schluss der Sieger und Sieger sind auch all die, die ihm gehören. Immer beten. Herr Jesus, wir wollen das Leid nicht kleinreden, es ist da, es ist auf dieser Welt sehr präsent, es ist in unserem Leben präsent. Und glücklich sind wir, wenn wir im Moment gerade das nicht kennen und wenn es uns gut geht. Dafür das wollen wir dir danken. Und wir bitten dich, dass wir in all dem Mist auch immer wieder können zu dir durchdringen und die Heiterkeit finden und die Auferstehungskraft können in Anspruch nehmen. Danke, dass du der Sieger bist, Herr Jesus, und dass du auferstanden bist, dass du durchs Leid durch bist. Und dass du uns mitnimmst in deine Auferstehung. Danke, dass es auch eine Gerechtigkeit gibt, die irgendwann auch zum Tragen kommt. Und danke, dass es einen Lohn gibt für die, die auf dich vertrauen, die gut tun. Und dass es auch einen Lohn gibt für die, die die Erde verderben, die Unheil anrichten. Und wir bitten dich, dass du bald kommst und die Welt und auch uns selber komplett wiederherstellst. Danke, Herr Jesus, dass du der Sieger bist. Wir wollen wirklich zu dir rufen und wir wollen dir hören. Amen.